Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einer Reise ins Moskau der 1930er Jahre, wo Eugen Ruge seinen neuesten Roman angesiedelt hat. Über eine 500.000 verkaufter Exemplare, Übersetzungen in viele Sprachen. Es war ein kolossales Debüt, das der Schriftsteller Eugen Ruge 2011 vorlegte mit dem Roman »In Zeiten des abnehmenden Lichts«. Ein Buch, das seine eigene historisch hochspannende deutsch-russische Familiengeschichte zur Grundlage hatte. Etliche weitere erfolgreiche Bücher folgten. Jetzt aber schlägt Eugen Ruge eine Brücke zu seinem Erstling mit einem neuen Roman, Metropol, so der Titel. Guten Morgen, Eugen Ruge, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Zentraler Ort der Handlung ist das Hotel Metropol in Moskau. Und dort logiert ab 1936 eine gewisse Lotte Germain. Das ist ihre Großmutter, Herr Ruge. Wie kam sie denn dorthin in diesen doch schicken großen Palast?
Ja, also meine Großmutter hat gearbeitet für den Geheimdienst der Komintern, der Kommunistischen Internationale, also der Weltorganisation der kommunistischen Parteien. Und dieser hatte einen Geheimdienst, der hieß OMS. Отдел международных связей, also Abteilung für internationale Beziehungen, ein ganz harmloser Name. Aber selbst dieser Name wurde also nirgends erwähnt, die Abkürzung wurde nirgends erwähnt, dieses Ding existierte nicht, war also total geheim, aber sehr mächtig, sehr wirkungsmächtig durch die internationalen Verbindungen, durch die Arbeiterbewegung, die eben bestanden. Ja, und für diesen Geheimdienst hat zunächst mein Stiefgroßvater gearbeitet und dann auch meine Großmutter, weil sie mit ihm zusammen war. Wir hatten das Prinzip, die rekrutieren immer, wenn ein Partner wird immer mitrekrutiert, weil im Bett werden wahrscheinlich die meisten Geheimnisse ausgeplaudert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sie auch. Und dann wurde sie eines Tages überraschend vom Dienst suspendiert. Allerdings auch nicht so überraschend, weil ein paar Tage vorher hatte sich herausgestellt, dass sie einen Mann kennt und sogar mit ihm befreundet ist, der im ersten großen Schauprozess 1936 im August verurteilt und auch erschossen worden ist, nämlich ein gewisser Alexander Emil. Und diese Bekanntschaft, ja, die war natürlich unter den Bedingungen des Stalinismus nicht besonders gesund. Und aufgrund dieser Bekanntschaft ist sie suspendiert worden vom Dienst und einquartiert worden ins Hotel Metropol, ein Luxushotel im Zentrum von Moskau. Und saß da mit ihrem Lebensgefährten und wartete.
Und dann begann eine quälende lange Zeit. Der Stoff zu diesem Roman, Eugen Ruge, der war als Idee schon da, als Sie die Zeiten des abnehmenden Lichts konzipierten. Da spielte Ihre Großmutter auch eine wesentliche Rolle. Aber es gab über Ihre Zeit in Moskau, schreiben Sie, so gut wie keine konkreten Fakten. Ihre Großmutter und Ihr Mann, die haben nie darüber gesprochen. Sie sind dann auf die Suche nach Dokumenten gegangen. Was haben Sie gefunden und wo?
Ja, ich habe durch einen freundlichen Hinweis eines befreundeten Historikers die Kaderakte meiner Großmutter gefunden im russischen Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte. Die habe ich allerdings schon vor den Zeiten gefunden. Die hatte ich schon in der Hand. Aber je mehr ich mich mit dem Ding beschäftigt habe und je mehr ich versucht habe, auch diese Geschichte in die Zeiten mit einzubeziehen, desto klarer wurde mir, dass das ein einfach zu dickes Ding ist, dass das ein eigenes Buch ist. Und ich habe dann im Grunde bei den Zeiten ein bisschen geschummelt, habe diese Geschichte also rausgeschummelt aus den Zeiten und sie aufgehoben für einen möglichen anderen Roman. Mir war damals überhaupt noch nicht klar, ob ich das wirklich mache, was das wird, ob das eine Novelle wird oder was. Jedenfalls habe ich das erstmal aufgeschoben.
Ihre Großeltern, die erlebten dann diese Phase der stalinschen Säuberung auf ihrem Höhepunkt, kann man sagen, von 1936 bis 1938. Man schätzt, dass damals 1.000 Menschen am Tag exekutiert worden. Also die Gesamtzahl geht in die Hunderttausende, in die Millionen. Also die Schätzungen der Forschung, die gehen da stark auseinander. Von heute aus gesehen wirkt diese Zeit ja wie eine einzige grausame Groteske, weil die Willkür so offensichtlich war, absurde Vorwürfe, unter Folter erpresste Geständnisse von Verschwörung, Sabotage. Plötzlich war der überzeugteste Kommunist und Stalin-Verehrer ein Verräter. Wie war das für Sie jetzt, Herr Ruge, sich da hineinzuversetzen in die Menschen, die ja gar nicht auch wussten, was ihnen geschah, wie ihnen geschah, sondern auch immer noch daran, und ihre Großeltern waren das auch, die daran glaubten, dass sie dem größten, dem schönsten Menschheitstraum, dem Kommunismus, der Gleichheit von allen, dass sie den ja träumten und erleben würden.
Ja, wie ging es mir dabei? Ich glaube, von Bourdieu stammt der Satz, alles, was Menschen tun, kann man verstehen oder so ähnlich. Ja? Kann man verstehen, wenn man sich Mühe gibt oder doch fast alles. Man muss natürlich, wenn man sich auf sowas einlässt, muss man zuerst verstehen, was tatsächlich der Kommunismus damals bedeutete. Nicht? Das war also die Weltanschauung derer, die sich für am fortschrittlichsten, am wissenschaftlichsten hielten. Das war eine emanzipatorische Theorie und der Versuch, also die Menschheit zu befreien, zuerst in Russland und dann überall auf der Welt. Ja. Und das muss man verstehen, wenn man überhaupt begreifen will, wie Menschen dabei bleiben konnten und wie übrigens auch Nicht-Kommunisten, auch Linke in ganz Europa, auf der ganzen Welt sympathisieren konnten mit dieser ganzen Angelegenheit und auch die Augen verschließen konnten vor Ungereimtheiten, vor Dingen, die irgendwie ungeklärt blieben, beispielsweise in diesen Prozessen. Ja, und dann muss man versuchen, wenn man jetzt in die Geschichte konkret meiner Großmutter reingeht, muss man versuchen, sich wirklich vorzustellen, was wussten die denn zu dieser Zeit? Ja, da habe ich mir große Tabellen geschrieben, muss ich sagen, ja, und wirklich grün und blau und sonst wie markiert, was haben sie in der Pravda lesen können, was ist da passiert im Hintergrund, was sie nicht wissen konnten, was ist zur selben Zeit in der OMS passiert, ja. Also alles das muss man natürlich berücksichtigen und zu verstehen versuchen und dann kann man sich in diese Menschen einfühlen.
Es sei eine Geschichte darüber, was Menschen zu glauben bereit, zu glauben imstande sind, schreiben sie. Und ja, diese Paranoia, diese Furcht, die kriecht förmlich in die Seelen hinein, sodass ihre Großmutter am Ende beginnt, ja, sich selber schuldig zu fühlen und sich selbst praktisch zu verhören. Das ist ja eine irre Psychologie, aber so wie sie das entwickeln, glaubt man das sofort, dass es eine eigene Logik hat.
Ja, ich glaube, dass das auch so war. Ich meine, das sind natürlich Erfindungen, weil niemand, meine Großmutter hat sowieso über diese ganze Geschichte geschwiegen, aber auch in den Dokumenten ist das ja nicht, steht das ja nicht drin, was sie da gedacht und gefühlt hat. Nachts im Bett, wenn sie da unter diesen Gipssternen in diesem Nobelhotel lag. Nicht? Das kann natürlich niemand wissen. Aber ich glaube, so ähnlich muss es gewesen sein. Ja, am Ende, sie quält sich die ganze Zeit mit Zweifeln. Sie quält sich damit, ob eben das alles sein kann, was sie da sieht. Natürlich nur andeutungsweise, nicht so wie wir heute, nicht die von jetzt nachträglich da zurückschauen und nur alles wissen. Das wusste sie natürlich nicht, aber doch wusste einiges. Vieles war seltsam, zweifelhaft. Sie hat nicht begriffen, wie dieser Mann, den sie eigentlich gut kannte, wie der also ein Verräter und sein kann, wie der Mordanschläge auf Stalin geplant haben kann. Das war ihr natürlich alles nicht klar. Aber es ist eben so, dass der Wunsch, doch weiter dazuzugehören, ja, der Wunsch, Teil dieser Bewegung, dieser Gruppe, dieser Menschengruppe, Teil der kommunistischen Bewegung zu bleiben, dass das eben so stark war, dass sie dann im Grunde an sich anfing zu zweifeln. Sie fing dann an, daran zu zweifeln, ob sie möglicherweise das irgendwie alles falsch sieht und möglicherweise, dass es an ihr liegt, an ihrer Herkunft, an ihrer unzureichenden Bildung, ich weiß nicht was, also auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus, dass sie das alles nicht begreift. Da kommt sie an. Und das war für mich übrigens das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Wie kommt man von Zweifeln, von anfänglichen Zweifeln zum Schluss zu dieser Figur, die sich selbst die Schuld gibt, die beinahe einverstanden ist damit, dass sie ins Umerziehungslager geschickt wird, damit sie nun endlich auch eine richtige Genossin wird. Ja.
Eugen Ruge, Sie erzählen nicht nur von den Opfern in Ihrem Roman, also links und rechts von Lotte und Hans werden die Kollegen, die Freunde, die Bekannten abgeholt. Es gibt auch eine Täterfigur in diesem Hotel Metropol, Wassili Wassiljewitsch, der oberste Richter der Prozesse. Eine Marionette im Grunde, der nur die Todesurteile zu unterschreiben hat, die von vornherein feststehen. Sie schildert ihn aber auch ja, sehr menschlich als angstgetriebenes Rad dieser Terrormaschine. Mhm. Und da lernt man also auch, die höchsten Offiziellen haben Angst. Jeden kann es treffen, jederzeit.
Ja, Das ist das Problem. Also wenn er nicht 30.000 Todesurteile in anderthalb Jahren unterschrieben hätte, dann würde er einem leid tun. Er ist irgendwie ein armes Schwein. Er ist mit sich selbst ganz unzufrieden. Er ist auch mit seiner Rolle in diesem Prozess ganz unzufrieden. Er hat da eigentlich auch nichts zu sagen. Er muss da immer nur die Angeklagten aufrufen und muss zum Schluss die Todesurteile unterschreiben. Das ist seine Rolle. Den Prozess führt in Wirklichkeit Andrei Wyschynski, der alles mit Stalin abgekaspert hat.
Der Staatsanwalt.
Der Staatsanwalt, ja. Der also auch die großen Reden dafür. Die Anklage ist ja seitenlang. Ja, auch das Plädoyer zum Schluss ist ja seitenlang. Und der auch mit den Angeklagten übrigens die Geständnisse wirklich in Kleinarbeit, in tagelanger, wochenlanger, monatelanger Kleinarbeit abgesprochen hat, ja. Das ist alles ein irrwitziges System, was die da installiert haben. Und dieser Mann, wie gesagt, führt den Prozess. Und dieser Wassili Wassiljewitsch Wassili Wassiljewitsch Ulrich, ein kleiner, dicker, unbeholfener Mann eigentlich, nicht? Der hat nun diese Aufgabe, das juristisch festzumachen. Und der Witz dabei ist, dass er offenbar, obwohl er oberster Richter des Militärkollegiums der UdSSR ist, gar kein Jurist ist. Der Mann hat nie Jura studiert. Der ist da irgendwie über Standrecht und sowas. Im Bürgerkrieg ist der irgendwie aufgestiegen. Seine Frau war mal Sekretärin von Lenin. Irgendwie ist er da reingerutscht. Und wahrscheinlich weiß Stalin das, dass der Mann eigentlich gar kein Richter ist, dass er eigentlich ein Hochstapler ist, nicht? Und selbst wenn es nicht so ist, auf jeden Fall glaubt Wassili Wassiljewitsch Ulrich, dass es so sein könnte, dass Stalin das weiß. Und das reicht schon aus, um ihn völlig gefügig zu machen.
Die wahrscheinlichsten Details sind erfunden, die unwahrscheinlichsten aber sind wahr. Schreiben Sie. Haben Sie mal eins dieser unwahrscheinlichen Details?
Na, eins der unwahrscheinlichen Details, die jetzt kein Schreckensdetail, aber doch unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich Lionel Feuchtwanger im Dezember 1936 im Zimmer neben meiner Großmutter wohnte. Und da gibt es so einen Vorfall, das schildert die Anne Hartmann in ihrem Buch über Feuchtwangers Reise in die Sowjetunion, wo also die Witwe des Antifaschisten Erich Mühsam dort in das Zimmer kommt und den um Hilfe bittet und der die also ziemlich barsch abweist. Zwischen diesen beiden Zimmern ist obendrein nur eine Tür, also keine Wand. Und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass meine Großmutter Zeuge dieses Vorfalls geworden ist. Also verrückt ist schon, dass tatsächlich ausgerechnet Feuchtwanger neben mir wohnt, ja, und dass sie dann auch noch Zeugin eines solchen Vorfalls wird. Ja, das ist ein Detail.
Fast alle um Hans und Lotte herum werden schließlich abgeholt, verhaftet, die meisten hingerichtet. Wir haben Lotte und Wilhelm oder Hans, wie er im richtigen Leben heißt. Wie haben die eigentlich überlebt?
Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie zum Schluss einfach ausgewiesen wurden, ein Visum nach Paris bekamen. Darüber gibt es Dokumente. Aus welchem Grunde? Wissen wir nicht.
Sie schreiben, es ist anscheinend ein blinder Zufall gewesen. Vielleicht wurden Sie einfach übersehen, vergessen.
Schwer zu sagen. Mein Vater glaubte immer, mein Vater kannte ein bisschen was von diesem Vorgang. Der kannte die Akte nicht und hat nachweislich auch einiges falsch erinnert. Aber der dachte immer, Abramow Mirov, der Chef dieses Geheimdienstes, sei in Lotte verliebt gewesen. Ja. Das ist möglich, sie war eine sehr schöne Frau und möglicherweise war der in die verliebt, aber der war zu der Zeit schon längst tot. Er konnte also kaum Einfluss darauf gehabt haben. Man wusste offenbar nicht, man konnte ihnen offensichtlich nicht wirklich was nachweisen. Der Terror ebbte dann übrigens auch ab. Also irgendwann merkte Stalin auch, wenn das so weitergeht, dann sind alle tot. Nicht? Dann habe ich überhaupt keine Leute mehr, um sozusagen den Sozialismus hier zu verwirklichen. Und dann fing er auch an, das zu bremsen. Nicht? Und dann, so lange hatten sie irgendwie überlebt und dann wusste man nicht so richtig, was fängt man mit ihnen an. Dann hat man sie abgeschoben nach Paris.
Ihr Roman Eugen Ruge, das ist eine permanent bedrückende Lektüre, aber zugleich hat man den Eindruck, als ob man eigentlich nur so, nämlich literarisch, darüber schreiben kann. Und meiner Meinung nach ist es ein großes Buch geworden, wie ich finde, auf paradoxe Weise auch großartig gelungen. Ich habe mir nur vorgestellt, wie man sowas schreibt. Das muss Ihnen doch auch ein bisschen permanent das Herz zerrissen haben, oder?
Bei mir ist es so, ich lebe damit, seit ich denken kann. Lebe ich damit mit dem Wissen, dass es diesen Terror gegeben hat. Zwar kannte ich die Geschichte meiner Großmutter konkret nicht, ja, aber ich weiß, dass mein Vater eben im Lager war. Ich weiß auch, was da los war in diesen Lagern. Also ich habe dann doch, glaube ich, relativ kalt vielleicht nicht, aber nüchtern, ja, würde ich sagen, versucht, das eben einfach so gut wie möglich zu machen.
Danke, Eugen Ruge, für Ihren Besuch. Metropol, das ist Ihr neuer Roman. Im Rowohlt Verlag erschienen mit 432 Seiten zum Preis von 24 Euro. Alles Gute dafür.
Danke sehr.
Straßenkritik.
Mein Name ist Bernhard Vogel und ich habe als letztes Buch gelesen Lempi von Minna Yrttiaho, einer finnischen Autorin. Das Buch ist zusammengefasst eine Geschichte von drei Personen, dem Soldatenmann, seiner jungen Frau und der Magd, und spielt in Finnland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, zur Zeit der russischen Besatzung und der deutschen Besatzung. Die Magd hat immer ein Messer bei sich und die junge Frau kommt auf jeden Fall zu Tode. Ich habe dieses Buch geschenkt gekriegt von einem guten Freund. Und wir haben uns dann daraufhin, nachdem ich es gelesen hatte und meine Frau es auch gelesen hatte, haben wir dann überlegt, wie ist denn jetzt diese Geschichte? Und dann haben wir telefonisch uns versucht, ja, an den Inhalt ranzutasten. Wir sind nicht übereingekommen, ob es nun Mord war oder kein Mord war. Jeder macht sich sein eigenes Ende letztendlich. Und das war das Interessante an diesem Buch.
Aus Stade in Niedersachsen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker. Mit dabei ist Bernhard Vogel, der diesen Roman aus Finnland von Minna Yrttiaho empfiehlt. Lempi, das heißt Liebe, auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen, von Elina Krizukat übersetzt, 224 Seiten. Der Umfang 21 Euro, der Preis. Und wir vollführen jetzt wieder einen Seitenwechsel. So haben wir eine Reihe hier in der Lesart getauft. Anlässlich des Mauerfall-Jubiläums erzählen uns Autorinnen und Autoren von Büchern, die ihnen neue Ost-West-Seiten aufgezeigt, ihren Blick auf den Osten oder den Westen geprägt, verändert, neu ausgerichtet haben. Heute hören wir den Schriftsteller Lars Brandt.
Seitenwechsel, Seitenwechsel.
Die Augen geöffnet hat mir ein Buch, was eine Ausstellung oder vielmehr zwei Ausstellungen begleitet hat von Neo Rauch im Metropolitan Museum und im Max-Ernst-Museum in Brühl. Dieses Buch zeigt, dass es etwas gibt, einen Bereich der Poesie oder der Wirklichkeitswahrnehmung und Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, der nicht literarisch geleistet werden kann, sondern nur mit den Mitteln der Malerei geleistet werden kann. Wenn Malerei absolute Kunst ist, dann kann sie sich auch mit Stoff vollsaugen, wie Rauchs Bilder das tun. Stoff aus der Geschichte der Malerei und eminent deutschen Stoff, der für mich dann an die eigene Wurzel geht, wie eine Reise in die Träume und Albträume meiner eigenen Berliner Kindheit an der Nahtstelle von Ost und West. Ich fand faszinierend, dass dort Aspekte sind, die konserviert worden sind. Ein Anknüpfen an Avantgarde, an die Moderne, die bei uns ja in Westdeutschland die Dinge teilweise auf eine andere Ebene verlagert wurden. Und das ist schon faszinierend.
Der Schriftsteller Lars Brandt mit seinem Seitenwechsel, unserer Reihe in der Lesart, für die wir aber auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, gewinnen möchten. Und zwar live bei uns auf der Frankfurter Buchmesse in der nächsten Woche. Seien Sie unser Gast in unserer Sendung mit Ihrem Seitenwechsel Ost-West. Dann, welches Buch zur Ost-West-Problematik hat Ihnen besondere Wege gewiesen, die Augen geöffnet, Ihre Perspektive verändert? Erzählen Sie davon. Wir laden Sie gern ein zu den Messelesarten in der nächsten Woche in Frankfurt am Main. Schreiben Sie uns, wenn Sie da sind und Zeit und Lust haben, eine Mail an lesart@deutschlandradio.de reicht mit Ihrer Telefonnummer. Wir rufen zurück und verabreden uns dann mit Ihnen. Machen Sie mit lesart@deutschlandradio.de. Ihr Seitenwechsel auf der Frankfurter Buchmesse.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein literarisches Debüt wollen wir uns anschauen, eines Autors, der aber große Erfahrung im Literaturbetrieb schon mitbringt. Tom Müller kennt man in der Branche als Lektor. Er hat als Programmchef des Aufbauverlags gearbeitet. Aktuell führt er den Tropenverlag. Damit ist die Aufmerksamkeit ziemlich garantiert, wenn ein solcher Profi die Seite wechselt und jetzt diesen Roman vorlegt. Die jüngsten Tage, heißt er. Unser Kritiker ist Gerrit Bartels jetzt im Studio. Waren Sie auch ein bisschen anders, besonders gespannt, Herr Bartels?
Ja, irgendwie ist man das dann ja, weil das ist ja schon ein Name, auch wenn er auf der anderen Seite steht. Man weiß dann aber auch immer wieder, man muss vorsichtig sein mit diesen Seitenwechseln dann auch in diesem Fall. Also wenn Literaturkritiker Romane schreiben, ist das ja auch immer so. Oft sind die ja nicht so gut und bei Verlegern ist das auch nicht immer so günstig. Also ich denke an Michael Krüger oder an Jo Lendle, die doch eher als Verleger prägendere Figuren sind und waren als Romanciers oder als Lyriker. Und bei Tom Müller muss man vielleicht noch dazu sagen, der hat schon mal als Autor auch, also der hat eigentlich, bevor seine Verlagskarriere begann, auch als Autor angefangen. Der war mal beim Open Mic in Berlin und war auch Stipendiat der Pontus-Stiftung und eben hat schon mit Mitte 20 auch geschrieben. Und deswegen, man war schon irgendwie interessiert.
Wovon handelt denn nun diese jüngsten Tage? Wovon erzählt denn der Tom Müller?
Ja, man muss wohl sagen, es ist ein Adoleszenzroman, ein Coming-of-Age-Roman auf so einer Oberfläche. Also es beginnt mit so einer Szenerie in Hamburg in einer Wohnung, wo der Erzähler, der Ich-Erzähler, der heißt Jonathan Buck, der ist so Anfang 30, der wacht da in der Wohnung seiner Freundin Elena auf. Das ist so die eine Szene. Die andere Szene, die auch da eigentlich mit einspielt, da steht er auf dem Bahnsteig und will von Hamburg nach Berlin fahren, weil, darum geht es in diesem Roman, sein Freund Strippe gestorben ist. Strippe ist tot. Dieser Strippe, mit dem hat er seine Ostberliner Kindheit verbracht, vor der Wende, während der Wende, nach der Wende, Kindheit und Jugend. Und ja, daraus versucht Tom Müller jetzt eine Geschichte mit sehr vielen großen Themen zu entwickeln. Da geht es um Freundschaft, da geht es um Liebe, da geht es um Tod, da geht es um das Scheitern. Und nicht zu vergessen, es geht auch immer wieder um einen italienischen Dichter, um Gabriel D'Annunzio, also der auch Politiker ja war und Mussolini-Anhänger, Mussolini-Gegenspieler. Der wird immer wieder so eingespielt in diesem Roman. Da ist der Jonathan, großer Freund, also des Werkes von dem. Und ich glaube, man verrät nicht so viel, dass der am Ende, also dieser D'Annunzio, auch noch als Geist auftritt und sich unterhält mit Jonathan und ihm immer mal wieder so zur Seite steht. Mhm.
Also Liebe, Tod, Freundschaft und dann noch ästhetischer Fin de siècle mit D'Annunzio. Er hört sich nach einer gewaltigen Menge Stoff an. Wie organisiert er denn das? Wie baut er den Roman auf?
Es macht schon ganz geschickt. Also er erzählt also größtenteils so auf zwei Ebenen, auf so einer Gegenwartsebene, wo er die Geschichte mit Elena erzählt, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie gemeinsam nach Hamburg fahren, wie er ihren Vater besucht. Und dann streut er immer wieder die Erinnerung ein an diese Kindheit, an diese Jugend mit diesem Strippe. Und da wechselt er auch wirklich auf so Ebenen und teilweise ganz unmerklich und auch die Zeitform, erzählt mal im Präsens, mal im Imperfekt. Und trotzdem hat man das Gefühl, der Roman will sich nicht so zu einem Ganzen fügen. Da gibt es zu viele Leerstellen drin, die dann eher so als, die keine Bedeutung haben. Diese Leerstellen, die werden so als Ornamente da so mit eingefügt. Da liegt zu viel irgendwie verstreut in diesem Roman rum. Man weiß gar nicht, warum Strippe tot ist, woran er gestorben ist, was Jonathan damit zu tun hatte. Aber noch wichtiger ist, die Beziehung der beiden wird nicht wirklich klar. Also das ist ja der Aufhänger dieses Romans. Was die Dramatik eigentlich ist, dass dieser Strippe tot ist, was die beiden nun wirklich so miteinander verbunden hat.
Welche Sprache findet Tom Müller denn dafür? Wie schreibt er?
Die Sprache ist okay, sage ich mal jetzt so ein bisschen flapsig, aber der kann schon erzählen, ist nicht besonders eigenwillig, dieses Erzählen. Und wie gesagt, er beherrscht seine erzählerischen Mittel, verliert sich aber oft auch wirklich so in Beschreibungen von Nebensächlichkeiten. Also er versucht mehrmals, also der Erzähler dann eben mit einem Zügen mit einem Zug nach Berlin zu fahren, versucht eben die Mutter von Strippe zu treffen. Und dann werden diese Zugfahrten also wirklich so mimetisch beschrieben, die Personen in den Zügen, wie er immer wieder aufs Klo geht, der eine raucht und dann auch eben sich erleichtert, und das wird irgendwann dann richtig satirisch, als er mit Elena nach Hamburg fährt und wieder aufs Klo gehen will, und dann wird also wirklich eine Szene beschrieben, da hält der Zug dann und dann pinkelt er halt auf dem Bahnsteig. Das ist so das eine, man weiß nicht, zu welchem Zweck diese Beschreibungen sind. Das andere ist, es raunt dann oft in den Dialogen, da werden halt das Imperium des Nichts wird so als Motiv durchgestreut. Es gibt sowas wie, es ist jetzt nichts mehr zu retten, außer uns und solche Sachen, und das fügt sich auch nicht so richtig zusammen. Und dann noch die Geschichte mit D'Annunzio, 9-11 kommt da noch mit rein und natürlich die Wende, und da ist ein bisschen viel drin in diesem Roman, was sich, wie gesagt, nicht so richtig zusammenfügt.
Der Roman ist immerhin für den Aspekte Literaturpreis nominiert, für das beste Debüt. Ich höre aus Ihren Worten, Gerrit Bartels, dass Sie da nicht mitgestimmt hätten.
Ich vermute auch, dass ich da den Roman nicht ausgewählt hätte dafür.
Die jüngsten Tage, das ist der Roman von Tom Müller, erschienen in der neuen Reihe des Rowohlt Verlags, 100 Augen, 235 Seiten, Entschuldigung, kosten 22 Euro. Gerrit Bartel hat uns das Buch vorgestellt. Danke dafür. Mehr dazu lesen Sie auf www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir lesen jetzt noch schöne Postkarten. Solche inzwischen völlig aus der Welt gefallenen Schreiben hat der Schriftsteller Jurek Becker zeitlebens gern und viel verschickt. Vor einiger Zeit hat Beckers Ehefrau Christine Becker eine Auswahl dieser Postkarten ihres 1997 verstorbenen Mannes herausgegeben unter dem hübschen Titel »Am Strand von Bochum ist allerhand los«. Unser Kollege Kastnok hat Christine Becker damals besucht. Jetzt ist der Band ganz neu als Taschenbuch erschienen.
Gemütlich. Wie einst in der Fernsehserie Liebling Kreuzberg geht es auch in Berlin-Steglitz zu. Christine Becker wohnt in einer ruhigen Straße. Ein großzügiger Aufgang, Holztreppe, eine Flügeltür.
Ja, hallo, kommen Sie rein.
Hallo, freue mich sehr.
Die N50erin in Jeans und weißer Bluse wirkt ausgesprochen jugendlich. Sie ist schlank, ihr dunkles Haar hat sie hochgesteckt. Die studierte Germanistin war seit 1986 mit dem Erfinder von Jakob der Lügner, der Boxer, Amanda Herzlos und eben auch Liebling Kreuzberg verheiratet.
Ich mache uns einen Tee. Earl Grey. Und hier liegen schon alle Karten auf dem Tisch. Also Schlag, so viel
auf dem großen Esstisch in fein säuberlich sortierten Stapeln liegen die Postkarten, die Jurek Becker in den Jahren von 1978 bis 6 Wochen vor seinem Tod im März 1997 geschrieben hat.
Das sind die veröffentlichten. Da staunt man, wie wenige das sind.
Von 960 erhaltenen Karten hat Christine Becker ungefähr 400 für das Buch ausgewählt. Das Bildmotiv ist jeweils abgedruckt. Beckers Texte stehen transkribiert daneben. Sofort spürt man, dass dem Autor hier etwas ganz Unnachahmliches gelungen ist. Auf kleinstem Raum entwirft er vergnügliche Geschichten. Beispielsweise sieht man 3 mit Badeanzügen bekleidete Damen aus den 50er Jahren übereinander in Hängematten. Daneben, an die Ehefrau adressiert, ist zu lesen:
Du alter Mietspiegel, Heidelberg ist ein seltsamer Ort. Zuerst habe ich ihn nicht gefunden, dann habe ich mein Hotel nicht gefunden. Dann haben die mich zu einem Parkhaus geschickt, das ich nicht gefunden habe, und aus Rache habe ich danach den Hotelschlüssel verloren. Dein Spätheimkehrer J.
Jurek Becker komponierte seine Postkarten. Sie waren privat, doch ebenso schriftstellerische Arbeit. Er schrieb den Text in Schulhefte und übertrug ihn dann auf die Karten.
Jahrelang habe ich da so daneben gestanden, wenn er diese Kartenstände gedreht und gewendet hat, bis er endlich irgendwas fand, was Seltsames, manchmal eigentlich so ein bisschen Zurückgelassenes. Die übliche Ansichtskarte, die hat er gemieden. Es sei denn, sie war wirklich ganz, ganz gräuslich oder auffallend scheußlich oder kitschig.
Zum Kreis der Adressaten, die Jurek Beckers lakonischen Witz schätzten, gehörten sein langjähriger Freund, der Schauspieler Manfred Krug, Elisabeth Borchers, seine Lektorin im Surkamp Verlag, der Verleger Siegfried Unsel, Beckers geschiedene Frau, die Söhne aus erster Ehe, dann Christine Becker und der gemeinsame Sohn Jonathan.
Günter Grass, der hat nicht eine einzige Postkarte gekriegt. Der hätte nicht sagen können, dass Jurek ein passionierter Postkartenschreiber war. Wahrscheinlich war sich Jurek nicht sicher, ob sein Humor dort an die richtige Stelle gerät.
Beckers Karten sollten unbedingt Spaß machen, dem Adressaten wie dem Autor. Manchmal schrieb er sogar aus dem Arbeitszimmer an seine Frau, trug die Karte zur Post und Christine Becker fand sie am nächsten Morgen im Briefkasten. Eine ihrer Lieblingskarten schrieb er auf einer gemeinsamen Reise.
Also da sitzt so eine Dame, ich glaube, wir befinden uns in den 50er Jahren, tippe ich mal, von dem Mobiliar. Und das ist ganz offenbar eine Empfangsdame. Und die sitzt da quietschvergnügt hinter ihrem Tresen mit ganz gräußlichen Topfpflanzen und über ihr hängt ein Globus. Aber das Witzige an dem Globus ist, der ist völlig aus der Form geraten. Der hat ja irgendwie mehr was von einem Ei. Ich finde es irrsinnig komisch. Wollen wir mal den Text testen, ob der auch so komisch ist? Okay. Du alte Brummfiedel, heute sind wir den halben Tag durch Hawaii gefahren und es hat irrsinnig geregnet. Du hast dich nicht wohlgefühlt und pausenlos so getan, als ob ich regne. Ich liebe dich trotzdem. Ist doch komisch.
Durch die Zusammenstellung des liebevoll edierten Bandes ist Christine Becker mehr als 20 Jahre nach Jurek Beckers Tod immer noch in einem zärtlich witzigen Dialog mit dem Schriftsteller. Auch wenn sie sich manchmal ärgert.
Da geht's los. Das ist die erste, wo er mich so blöd anredet, muss ich jetzt mal sagen. Irgendwann kommt er doch auf die Idee, dass er mich nicht mehr nennen kann, meine Liebste oder liebste Christine oder du Süße, sondern jetzt muss es irgendwas irrsinnig Originelles sein, nämlich du alte Brummfiedel. Ab da kriege ich nicht mehr eine einzige Karte mit einer vernünftigen Anrede. Ich kann beim besten Willen nicht finden, dass du liebes Eisbein ein Kosename ist. Mein Fischbrötchen, du alte Berghütte, du altes Silberputztuch. Na, vielen Dank.
Ja, na vielen Dank, Christine Becker, die Herausgeberin der Postkarten von Jurek Becker. Am Strand von Bochum ist allerhand los. Im Surkamp Verlag jetzt als broschierte Ausgabe für 20 € erschienen.